Der bekannte dänische Philosoph und Christ Søren Kierkegaard schrieb einmal: Eigentlich hat jeder Mensch, der in Wahrheit ein Verhältnis zu Gott hat und mit ihm umgehen will, nur eine einzige Aufgabe: froh zu sein. Das meinte auch Paulus schon, als er an die Philipper schrieb. Wir haben das vorhin gehört, Philipper 4, Vers 4, da heißt es: Freut euch zu jeder Zeit, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Oder die etwas bekanntere Übersetzung von Luther: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Paulus schreibt allein im Philipperbrief 16 Mal über die Freude. Neugierig geworden hatte ich nach dem Studium des Philipperbriefes, das war jetzt gerade dran, ich weiß nicht, wer nach der Losung liest, mal in der Konkordanz nachgesehen, und ich war überrascht von der Vielzahl an Bibelstellen zum Thema Freude, sich freuen, Freudigkeit. Offensichtlich ein ganz wichtiges Thema der Bibel. Andererseits habe ich kaum Literatur oder brauchbare Internetseiten zu diesem Thema gefunden. Und ich habe mich gefragt, warum wir diesen Teil unseres Christseins so ausblenden, oft ausblenden und so wenig darüber sprechen. Und ich möchte jetzt im Folgenden nicht den Philipperbrief auslegen, aber ich möchte ihn schon zum Anlass nehmen, um mit euch über dieses Thema Freude nachzudenken. Zum Wortbegriff: Das Wort Freude ist im Indogermanischen abgeleitet von der Bildung froh. Und froh hieß ursprünglich schnell, eilig oder springen. Das heißt, diese Ableitung hat immer etwas mit Bewegung zu tun. Wir kennen das auch so aus Wortverbindungen wie Freudentänze machen oder Freudensprünge. Freude reist eigentlich mit und erfasst den ganzen Menschen. Kein Fußballfan, zurzeit läuft ja wieder ganz viel Fußball im Fernsehen, kein Fußballfan bleibt beim Tor seiner Mannschaft still stehen, sondern er reißt die Arme hoch und findet viele andere Bewegungsformen, um seiner Freude Ausdruck zu verleihen. Im Griechischen kommt das Wort Chara, Freude, von der Bildung Charis, Gnade. Charis kennen wir von Charismen, Gnadengaben. Hier ist der Zusammenhang von Freude und Gnade festgehalten worden, und danach ist Freude immer eine Antwort auf Gottes Gnadenhandeln. Wenn wir uns in der Bibel auf die Suche nach dem Thema Freude machen, stellen wir fest, dass sie im Alten Testament immer sehr ganzheitlich gesehen wird. Die Bibel berichtet uns von Freude an Festlichkeiten, an Gesang, an Instrumentenspiel. Und mir ist dabei der junge David eingefallen, der Sauls Depression ja durch Gesang und Spiel durchbrach. Aber gleichermaßen gilt, wo Freude entschwunden ist, da ist es finster und Leben kann sich nicht entfalten. Freude war im alten Israel Ausdruck des Lebens selber. Bei Gott ist die Freude. Und seine Freude ist sein Volk Israel. Israels Antwort darauf kann wiederum nur Freude sein. Dienet dem Herrn mit Freuden, hören wir zum Beispiel im Psalm 100. In Nehemia 8, Vers 10 lesen wir, wie das Volk nach der Fertigstellung der Mauern Jerusalems und der Verlesung der Gebote aufgefordert wird: Gehet hin, esset Fettes und trinket Süßes und sendet davon auch denen, die nichts zubereitet haben, denn dieser Tag ist dem Herrn heilig. Darum bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir kennen dieses Zitat: Die Freude am Herrn ist eure Stärke oder eure Kraft. Aber ganz selten wird der ganze Vers zitiert. Da geht es darum, Fettes zu essen, das essen wir heute nicht mehr so gern, aber was Gutes zu essen, Süßes zu trinken. Und da hinein eingebettet ist die Freude an Gott. Also ein ganz ganzheitliches Bild, was hier gezeigt wird. Noch ein zweites Beispiel aus Jeremia 31. Da verspricht Gott die Wiederherstellung seines Volkes. Und da heißt es, der Israel zerstreut hat, der wird es wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Denn der Herr wird Jakob erlösen und von der Hand des Mächtigen erretten. Und jetzt geht's los. Und sie werden kommen und auf der Höhe Zions jauchzen und werden zu den Gaben des Herrn laufen, zum Getreide, Most, Öl und jungen Schafen und Ochsen, dass ihre Seele wird sein wie ein wasserreicher Garten und sie nicht mehr bekümmert sein sollen. Alsdann werden auch die Jungfrauen fröhlich am Reigen sein, dazu die jungen Männer und die Alten miteinander. Denn ich will ihr Trauern in Freude verkehren und sie trösten und sie erfreuen nach ihrer Betrübnis. Und ich will der Priester Herz voller Freude machen und mein Volk soll meiner Gaben die Fülle haben, spricht der Herr. Bei beiden Stellen wie im gesamten Alten Testament hat diese Freude nichts Spartanisches oder geistlich Überhöhtes, Stilles, sondern ist eingebettet in einen festlichen Zusammenhang mit Essen, Trinken, Tanzen als Ausdruck überschäumender Fülle. Einen kleinen Eindruck von diesen Feiern im Alten Testament bekam ich, als ich letztes Jahr in Jerusalem war. Ich hatte euch ja so ein bisschen berichtet davon, es war die Zeit der vielen Attentate. Und einen Tag nach dem Attentat auf den israelischen Rabbi war ich in der Altstadt. Über mir kreisten die Hubschrauber des Militärs und entgegen kamen mir mehrere Gruppen von Menschen, die tanzten, die sangen. Es war eine Instrumentalgruppe da, die spielte. Es war eine große Freude, völlig unbeeindruckt von den politischen Ereignissen. Und gefeiert wurde eine Bar Mitzwa oder mehrere, also etwa das, was wir in der evangelischen Kirche als Konfirmation feiern. Und es war trotz dieser schwierigen Situation ein großer Jubel, den man sich kaum entziehen konnte. Wenn wir ins Neue Testament sehen, zieht sich der Ausdruck von Freude auch dort hindurch wie ein roter Faden. Wir begegnen ihr zunächst in der Weihnachtsgeschichte, da sagen die Engel zu den Hirten, siehe, ich verkündige euch große Freude, freut euch, denn heute ist der Heiland geboren. Und Jesus selbst ist in seinem ganzen Wirken ein Botschafter der Freude. In seinen Abschiedsreden in Johannes 15, das sind so die letzten wichtigen Dinge, die er seinen Jüngern dort mitteilt, spricht Jesus, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist der Plan Jesu, dass seine Freude in uns bleibt und vollkommen wird. In den Auferstehungsberichten werden die Jünger mit großer Freude erfüllt. Und in den Briefen nimmt Paulus ja diesen Tenor nun auf. Zum Beispiel im Philipper 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Freude gehört also mitten hinein ins Leben der christlichen Gemeinde. So ist Nachfolge Jesu keine Last, sondern Hingabe aus Freude. Das entnehmen wir zum Beispiel dem Gleichnis von der Perle im Acker. Da heißt es nicht, voll Traurigkeit gab er sein ganzes Geld, um die Perle zu erwerben, sondern voll Freude ging er hin und verkaufte seinen Acker. Jetzt scheint es ja nachvollziehbar, dass Freude in der Weihnachtsgeschichte oder zu Ostern im Vordergrund steht. Aber wie sieht es denn im Alltag aus? Werfen wir dazu nochmal einen Blick in den Philipperbrief. In den 4 Kapiteln des kurzen Briefes, hatte ich ja zu Anfang gesagt, spricht Paulus 16 Mal von der Freude. Hatte er gerade eine besonders glückliche Zeit? Davon lesen wir nichts. Paulus schreibt aus dem Gefängnis in Rom. Er wartet auf das Gerichtsurteil, das in Kürze für ihn über Leben und Tod entscheiden wird, mit dem er sich auch gedanklich in dem Brief an die Philipper auseinandersetzt. Aus der Gemeinde in Philippi, mit der er sehr verbunden war, hatte er gehört, dass Irrlehrer am Werk sind. Andere aus seiner Umgebung predigten nicht die gute Botschaft, um sie weiterzutragen, sondern aus Neid und um Paulus auszustechen. Diese Situation ist eher kein Grund zur Freude. Aber schon im Korintherbrief schreibt Paulus: Ich bin überreich an Freude in all meinen Bedrängnissen. Freude ist also offensichtlich nicht nur eine gelegentliche Randverzierung am christlichen Glauben in guten Tagen, sondern wesentlicher Inhalt der Nachfolge auch in Zeiten, in denen es uns nicht gut geht. Was meint denn Paulus, wenn er von der Freude in dem Herrn spricht? Jesus erzählt dazu eine Geschichte, die ihr alle kennt, die Geschichte von zwei Brüdern. Der eine kehrt nach langer Zeit reumütig nach Hause zurück. Seine rücksichtslose Trennung vom Vater und das, was er in der Ferne getan hatte, hatte er als Schuld bekannt. Er hatte alles verschwendet und wurde doch wieder herzlich aufgenommen. Und während des Begrüßungsfestes wurde ihm das Stück für Stück deutlich, dass ihm alles vergeben war. Freude setzte sich in seinem Herzen durch und gemeinsam mit seinen Gästen und Hausgenossen fing er an, fröhlich zu sein. Sein älterer Bruder, der vom Feld kam, hörte das Lachen und die Musik und sah den Tanz. Doch in seinem Herzen ist Zorn und Bitterkeit über das Fest. Sein Vater geht aus dem Haus und wirbt um das Herz seines älteren Sohnes. Du aber sollst fröhlich sein und guten Muts, denn dieser, dein Bruder, war tot, nun lebt er wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden. Der tiefste Grund unserer Freude ist also das Wissen, dass wir von Gott als sein geliebtes Kind angenommen sind und dass er sich über uns freut. Das klingt schon im Alten Testament an. Bei Zephania 3, Vers 17 heißt es: Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben. Oder wie Bonhoeffer ebenfalls, wie Paulus im Gefängnis auf sein Todesurteil wartend es ausdrückte: Der Ursprung aller wahrer Freude ist Gottes Freude an uns. Diese Freude kann uns begleiten und bleibt auch dann bestehen, wenn die äußeren Umstände nicht zur Freude einladen. Und wenn wir Züge des älteren Bruders in unserem Herzen entdecken, so können wir den jüngeren Bruder in uns umso fröhlicher singen und tanzen lassen, weil er weiß, dass ihm vergeben ist und dass sein Vater ein Gott der Festfreude ist. Beim Nachdenken über diese Gnadengabe der Freude ist mir so mein bekehrungsentscheidendes Erlebnis mit Gott wieder eingefallen. Während meines Studiums in Braunschweig hatte ich Kontakt mit einem jungen Mann, der Christ war und zur Studentenmission SMD gehörte und mich ganz oft eingeladen hat zu einem Gesprächskreis, der abends, dienstags immer stattfand. Und ich habe diese Einladung regelmäßig immer wieder ausgeschlagen, weil ich Angst hatte, dort irgendwie manipuliert zu werden. Und schließlich hat er mich eingeladen zu einem Film in einer Schule und dann habe ich gedacht, das ist harmlos, da kann ich jetzt mal hingehen. Und dann, es tat mir auch leid, dass ich ihm immer diese Anfrage ausgeschlagen hatte. Dort wurde der Film Das Kreuz und die Messerhelden gespielt. Der hatte mich jetzt persönlich eigentlich überhaupt gar nicht erreicht. Aber was mich im Kopf erreicht hat, war das Zeugnis des Moderators, der mir eine neue Sicht auf Gott eröffnet hat, nämlich dass Gott nicht nur theoretisch die Möglichkeit hat, in das Leben eines Menschen einzugreifen, sondern dass er wirklich bereit ist, dies zu tun und dass Menschen das erfahren können. Aber entscheidend war eigentlich nicht das, was ich mit dem Kopf verstanden hatte. Entscheidend war an diesem Abend etwas ganz anderes. Ich bin dann nämlich nach Hause gegangen und in mir wuchs plötzlich für mich völlig unbegreiflich eine ganz große, tiefe Freude, die mich durchflutet hatte, für die ich überhaupt keine Erklärung hatte. Und diese Freude war am nächsten Morgen auch noch da und sie war auch in den nächsten Tagen noch da und ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen konnte. Und dann habe ich die Leute in meiner Clique so ein bisschen gefragt und dann merkte ich schon, die fanden mich ein bisschen seltsam. Und dann dachte ich, wo kann ich denn eine Antwort auf das kriegen, was ich gerade erlebe? Und dann bin ich da an einem Dienstag zu diesen Christen gegangen und mehrere Wochen und habe dann schließlich mein Leben auch Jesus gegeben. Aber entscheidend, Auslöser und Triebkraft für diesen Schritt war wirklich die Freude, die Gott in mich hineingelegt hatte, als, wie ich heute weiß, mächtiges Wirken des Heiligen Geistes. Aber Freude ist nicht nur ein Gnadengeschenk, sondern sie ist auch Teil der Frucht des Heiligen Geistes. In der Aufzählung in Galater 5, 22 wird sie an zweiter Stelle gleich nach der Liebe genannt. Zum geistlichen Wachstum gehört es also dazu, dass auch die Freude in uns immer mehr Raum nimmt und unsere Persönlichkeit prägt, weil sie ja Teil der Frucht des Heiligen Geistes ist. Und ich glaube, eine echte Freude und Fröhlichkeit verändert eine ganze Gemeinde, macht sie anziehend und Menschen neugierig, den Grund dieser Freude zu erfahren. Ich glaube, es ist ein Zeugnis jenseits von Evangelisation und Aktionen, die man machen kann. Zum Schluss habe ich noch 4 Tipps für euch, damit der ältere Bruder in uns nicht immer wieder die Oberhand gewinnt. Der erste Tipp heißt, vergiss nicht den Grund deiner Freude. Ich glaube, also mir hilft es zumindest, mir immer wieder bewusst zu machen, Gott hat mich erlöst. Also das nicht nur irgendwie so theoretisch in mir zu haben, sondern das immer wieder neu für mich zu erfassen, Gott hat mich erlöst, ich gehöre ihm. Er hat meine Schuld vergeben. Er freut sich über mich. Und ich erlebe, wenn ich dem nachdenke und mich darauf einlasse, dass ich mich auch wieder freue. Also erstens, vergiss nicht den Grund deiner Freude. Zweitens, der Herr ist nahe. Paulus verbindet im Philipperbrief, das habt ihr vorhin gehört, seine Freude auch mit der Gewissheit, dass Gott wiederkommt, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Und neben dieser Naherwartung freut er sich, dass er am Ende seines Lebens von Jesus in der Ewigkeit empfangen wird, dass er ihn sehen kann und dass er diese Wohnung bekommt, die Gott für ihn bereitet hat. Diese Hoffnung auf diese ewige Wohnung im Himmel hilft uns zur Freude auch in Zeiten, in denen wir uns vielleicht nicht unbedingt freuen können, weil die äußeren Umstände nicht so sind. Also zweitens, der Herr ist nahe. Drittens, die kleine Schwester der Freude ist die Dankbarkeit. Wenn ich die kleinen und großen Dinge meines Lebens, die Gott mir immer wieder schenkt, bewusst wahrnehme und dafür dankbar bin, dann kann daraus auch eine Freude erwachsen an Gott, den Geber so vieler guter Gaben. Die kleine Schwester der Freude ist die Dankbarkeit. Und viertens, im Garten meines Herzens mit Jesus spazieren gehen. Diese etwas abgefahrene Formulierung fand ich in einem Andachtsbuch und sie hat zu mir, dem Gartenliebhaber, auch sofort gesprochen. Im Garten meines Herzens mit Jesus spazieren gehen. Mir ist beim Nachdenken darüber aufgefallen, dass ich in meiner stillen Zeit ganz oft sehr schnell Gott 2 Fragen stelle. Die erste Frage ist immer, was soll ich tun? Und die zweite Frage ist, was habe ich falsch gemacht? Eine solche Gemeinschaft mit Gott lässt jetzt nicht unbedingt so Freude entstehen. Jetzt lerne ich gerade, mit Jesus im Garten meines Herzens spazieren zu gehen. Und das erinnert mich an die Gemeinschaft Gottes mit den ersten Menschen im Garten Eden, diesem besonderen und geschützten Ort. Da ging es nicht um Leistung, die Frage nach der Schuld stellte sich noch nicht. Und ich stelle mir vor, dass die Begegnung zwischen Gott und den ersten Menschen geprägt war von der Freude an der Schöpfung und der ungetrübten Gemeinschaft miteinander. Und so möchte ich lernen, Gott auch zu begegnen. In der frohen Gewissheit, dass Gott mein zerbrochenes Leben wiederhergestellt hat und ich Gemeinschaft mit ihm haben kann, so wie Adam und Eva im Paradies. So möchte ich jetzt schließen, diese Predigt mit dem Aufruf des Paulus an euch. Freut euch zu jeder Zeit, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Oder nach Luther, freut euch in dem Herrn alle Wege. Amen.